Ja, wir haben heute ein heißes Thema. Die Elke hat das schon eingeführt mit der Begrüßung. Ich habe mich gefragt, sie hatte einfach so vom Mammon geredet. Sie Gäste, vielleicht haben Sie gedacht, oh, wo sind wir denn hier reingeraten? Reden die hier kanaanäisch? Aber tatsächlich geht es darum und das Thema heißt frei von der Macht des Mammon. Was das ist, dazu möchte ich dann einiges sagen. Es geht in diesem Jahr um die Freiheit der Königskinder, der Gotteskinder, um die Freiheit von Dingen, an die wir gebunden sind, die uns an unserer Freiheit hindern. Und wir haben uns diesen Monat eine sehr starke Bindung vorgenommen, die viele von uns bindet, die uns auch hindert, in Freiheit zu kommen, in die Gott uns führen möchte. Und dazu lese ich Matthäus 6, 19 folgende. Jesus spricht, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Es geht hier um unsere Schätze, um das, was uns kostbar und wichtig ist. Und es geht um unser Herz, um unser Personenzentrum und unser tiefstes Inneres. Es geht um die Herren in unserem Leben, die wirklich Herr sind, nicht nur das, was wir vielleicht sagen, wer der Herr ist, sondern wer es denn dann wirklich ist. Und es geht in diesem Zusammenhang um den sogenannten Mammon, den Jesus hier Gott gegenüberstellt. Mammon wird in den neueren Übersetzungen übersetzt mit Geld. Aber beim Mammon geht es nicht nur um Geld, sondern es geht um mehr. Mammon ist eine Macht. Es ist sozusagen die Macht des Geldes. Es geht um das, was wir anbeten. Und dieser Begriff Mammon, der lässt schon so etwas ahnen, das ist wie etwas Personhaftes, über das hier geredet wird. Es geht darum, woran unser Herz hängt, wem wir dienen, wo unsere Schätze sind. Es geht dabei im Kern um unsere Anbetung. Denn unsere Schätze beten wir an. Es geht darum, wer die Herrschaft in unserem Leben hat, wem wir gehören. Und Jesus sagt hier, es gibt eine Alternative. Entweder du sammelst Schätze auf der Erde oder du sammelst Schätze im Himmel. Entweder ist Gott dein Herr oder der Mammon ist dein Herr. Beides geht nicht. Wenn wir die Bibel lesen, werden wir feststellen, dass in der Bibel mehr davon die Rede, vom Geld die Rede ist, als von Taufe, Abendmahl oder anderen geistlichen Dingen. Das ist interessant. Wir denken ja, in der Kirche geht es halt um Gebet, es geht um Taufe, es geht um Abendmahl, es geht um geistliche Dinge. Aber wenn wir mal schauen, wie viele Themen und Texte in der Bibel zum Thema Geld gehen, dann ist das erstaunlich. Es ist also kein Randthema. Es ist nicht etwas, was Gott nichts angeht. Und es geht nicht um Beliebigkeit, wie wir damit umgehen. Es geht in unserer Jesus-Nachfolge, ist der Umgang mit dem Geld ein zentrales Basisthema. Was meint Jesus damit, dass er die Alternative Gott und Mammon aufstellt? Meint er, dass wir arm werden sollen, dass wir kein Geld haben dürfen, dass wir uns als Christen nicht leisten dürften, in einem schönen Haus zu wohnen oder ein schönes Auto zu fahren? Man könnte meinen, dass er das meint, wenn man folgende Geschichte dazu noch anhört. Markus 10, 17 bis 27. Als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen, kniete vor ihm nieder und fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Erwiderte Jesus. Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Morde nicht, zerstöre keine Ehe, stehle nicht, sage nichts Unwahres, beraube niemanden, ehre deinen Vater und deine Mutter. Diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt, erwiderte der Mann. Jesus sah ihn voller Liebe an und sagte: Eins fehlt dir. Verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Reichtum haben. Und dann folge mir. Als der Mann das hörte, war er enttäuscht und ging traurig weg, denn er war sehr reich. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer haben es doch reiche Leute, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger erschraken über dieses Wort, aber Jesus sagte noch einmal: Ja, es ist sehr schwer hineinzukommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Reich Gottes. Da gerieten die Jünger völlig außer sich. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte: Die Menschen können das nicht machen, aber Gott kann es. Für Gott ist nichts unmöglich. Wie sollen wir diese Geschichte verstehen? Ich finde, das ist schon eine schockierende Geschichte, wenn wir sie mal so an uns ranlassen. Der junge Mann lebt ja fromm. Wer von uns könnte sagen, dass er alle die Gebote hält? Immer, von Jugend an. Auch die Jünger waren entsetzt über das, was Jesus gesagt hat. Vielleicht waren sie selber reich. Vielleicht hatten sie selbst noch was auf der hohen Kante oder in ihren Taschen oder zu Hause. Jesus, wenn das so ist und wenn wir das tun müssen, um dir nachzufolgen, was geschieht denn dann mit uns? Müssen wir das Gleiche tun? Ich hatte diese Frage immer mal wieder. Ich hatte sie meistens dann, wenn sie, finde ich, mir etwas Teures geleistet habe. Ich hatte diese Frage, als ich meine Wohnung gekauft habe. Dachte, darf ich das als Jünger Jesu? Ist das in Ordnung? Soll ich nicht nur das Nötigste haben, wenn ich Jesus folge? Am besten gar nichts, so wie die Mönche und Nonnen. Bin ich sonst vielleicht nur ein halber Jünger? Ist also doch das christliche Armutsideal das, was Jesus von uns will? Man könnte es aus dieser Geschichte herauslesen. Aber dann heißt es, Jesus sah diesen jungen Mann in Liebe an. Er verachtete ihn also nicht, er liebte ihn von Herzen. Aber er erkannte, dass er offensichtlich unter einer Macht des Geldes stand, dass ihn der Geist des Mammon im Griff hatte, dass das Geld ihn festhielt. Es gab einen Konflikt in seinem Leben zwischen seiner Liebe zu Gott und seiner Liebe zum Geld. Und Jesus wollte ihn aus diesem Herrschaftsbereich des Geldes herausreißen. Er wollte ihn von dieser Bindung lösen. Er wollte da hinein eindringen. Und deshalb sagte er: Verkauf alles, was du hast, und gib es den Armen. Jesus wollte ihn aus der Herrschaft des Mammon befreien. Er war nicht hinter seinem Geld her, sondern er wollte ihn für sich gewinnen. Der Mann verstand das nicht, er war an sein Geld gebunden und ging traurig weg, denn er hatte viele Besitztümer und die hatten offensichtlich einen großen Einfluss auf ihn. Er war blind für die Liebe Jesu und taub für seine Worte. Jesus wollte, dass er den Mammon entweihte und dadurch seine Sucht und Bindung zerbrach. Aber er war nicht dazu in der Lage, obwohl er Jesus gut genannt hat. Wie komme ich darauf, diese Geschichte so zu interpretieren? Die Jünger Jesu, Petrus, Jakobus, Johannes, hatten mit Sicherheit auch Geld. Sie waren Fischer, sie waren Geschäftsleute und sie waren ja erschrocken über das, was Jesus diesem jungen Mann gesagt hat. Sie waren mit Sicherheit nicht arm. Jesus hat ihnen aber nicht gesagt, dass sie das Geld weggeben sollen, sondern er hat sie einfach in seine Nachfolge gerufen und sie sind sofort aufgestanden und sind ihm gefolgt. Das Geld hat sie nicht abgehalten. Der Geist des Mammon hatte keinen Einfluss auf ihr Leben. Er hinderte sie nicht, mit Jesus zu gehen, in allen Konsequenzen und alles zu verlassen. Das war sogar bei Matthäus, dem Zolleinnehmer, so. Matthäus 9, Jesus ging weiter und sah einen Zolleinnehmer in seinem Zollhaus sitzen. Und das waren wirkliche reiche Leute, Schurken auch, weil sie Unrecht getan haben. Sie haben immer mehr Zoll genommen, als sie eigentlich durften, und sie haben es in die eigene Tasche gewirtschaftet. Aber Jesus sagte zu ihm: Geh mit mir, folge mir. Und Matthäus stand auf und ging mit ihm. Keine Diskussion ums Geld. Wir kennen noch einen anderen Zolleinnehmer, den Zachäus. Zachäus sieht ihn auf einem Baum sitzen. Er war sehnsüchtig, er hatte Sehnsucht nach Jesus. Er wollte diesen Mann kennenlernen. Und er sagt: Komm runter vom Baum, ich will in deinem Haus einkehren. Zachäus war überwältigt davon, dass Jesus mit ihm in sein Haus kam. Er sagte nichts vom Geld, nichts. Er war einfach sein Gast. Und im Laufe der Zeit, als Jesus da bei ihm zu Gast war, sagt Zachäus: Ich gebe all das, was ich ergaunert habe, zurück, und dann gebe ich noch mal mehr zurück und dann gebe ich noch was den Armen. Und dann sagt Jesus: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Es ist sehr unterschiedlich, wie Jesus damit umgeht. Es gibt Leute, dann spricht er überhaupt nichts übers Geld. Aber sie sind offensichtlich auch nicht an das Geld gebunden. Sie folgen ihm, egal was sie verlassen müssen. Oder Zachäus tut es von sich allein. Er gibt all das Geld zurück und gibt noch was drauf und wird danach, da bin ich dann sicher, nicht mehr Geld ergaunern. Vielleicht hat er auch seinen Beruf dann aufgegeben, weil dieser Zöllnerberuf damals eben wirklich so ein Gaunerberuf war. Und diesem reichen jungen Mann sagt er: Verkauf alles, was du hast, und gib es den Armen. Da ist ja was anderes. Da geht es um was anderes. Da geht es um die Macht des Geldes. Es gab einen unter den Jüngern Jesu, der unter dem Geist des Mammon war. Ist der wer? Judas, genau. Judas. Johannes 12, Judas sagt, nachdem diese Frau kam und Jesus mit dem kostbaren Öl die Füße gewaschen hat: Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silberstücke verkauft und das Geld an die Armen verteilt? Sehr sozial. War ja auch Verschwendung, was die Frau gemacht hat. Ihre ganze Aussteuer in Form dieses kostbaren Öles über die Füße Jesu zu verschütten. Sowas Unvernünftiges, sowas Krasses, sowas Komisches. Hätte es doch besser verkauft und den Armen gegeben. 300 Silberstücke hätte es gebracht. Also Judas, du bist eigentlich sehr sozial. Und du hast Jesus gut zugehört. Der war offensichtlich dabei. Jesus hat doch gesagt, er soll alles verkaufen und soll es den Armen geben. Soll doch die Frau alles verkaufen und es den Armen geben. Wieso tut sie das nicht? Judas hat gut aufgepasst. Aber es geht dann weiter. Und das weiß Johannes oder derjenige, der das Evangelium geschrieben hat. Er sagte das nicht, also Judas, weil er den Armen etwas Gutes tun wollte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und griff oft zur eigenen Verwendung hinein. Also sie hatten auch eine Kassenverwaltung übrigens, die Jünger. Daran sieht man auch, dass sie Geld hatten. Sie brauchten einen Kassenverwalter. Aber dieser Kassenverwalter, Judas, griff da öfter zur eigenen Verwendung rein und war eigentlich ein Dieb. Er wollte den Armen gar nichts Gutes. Aber es scheint so sozial, es scheint so geistlich. Er war gebunden an die Macht des Geldes. Es scheint also einen Unterschied zu geben zwischen Geld haben und unter der Macht des Mammon stehen. Die Jünger hatten Geld. Sie brauchten Geld zum Leben, natürlich. Wir brauchen alle Geld zum Leben, ist doch logisch. Wir können nicht von Luft leben, keiner von uns. Sie hatten einen Kassenverwalter, ist auch wichtig, dass das Geld ordentlich verwaltet wird. Aber außer Judas kreisten sie nicht um das Geld, sondern das Geld war ein Mittel zum Leben, ein Gebrauchsgegenstand. Sie hatten keine Bindung dran. Sie waren frei. Sie waren frei, ihr früheres Leben einfach loszulassen, Jesus zu vertrauen, auch finanziell, nachdem er sie gerufen hatten. Sie vertrauten Jesus und nicht auf ihre Einnahmen. Ihre Gedanken kreisten nicht um das Geld, sondern ihre Gedanken kreisten um Jesus und sie kreisten um sein Reich. Sie vertrauten ihm und nicht ihren vollen Kassen. Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Um was kreisen unsere Gedanken? Worauf setzen wir unser Vertrauen? Was ist unsere Quelle? Auf wen oder was vertrauen wir wirklich? Woher erwarten wir unser Leben? An wen oder was sind wir gebunden? Geld oder Gott? Wem jagen wir nach? Dem Geld oder Gott? Dabei ist es eigentlich egal, ob wir arm oder reich sind. Wir können arm sein und das Geld als ein Mittel benutzen und nicht unter dem Geist des Mammon versklavt sein. Können arm sein und sehr frei sein. Und ich weiß, dass das einige von uns haben nicht viel und sie sind frei. Das spürt man. Sie geben. Und gehen, kreisen da nicht drum. Und das ist stark. Es gibt Reiche. Die sind frei vom Geist des Mammon, die haben richtig viel Geld und setzen es ein und investieren es ins Reich Gottes und es ist gewaltig. Ich meine, sie können dann haben den Vorteil, dass sie mehr bewegen können im Reich Gottes. Rick Warren, wir haben fast alle dieses Buch gelesen, Leben mit Vision, das ist ein Bestseller, ein Weltbestseller. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Bücher verkauft wurden. Er hat damit massenweise Geld verdient. Aber er hat sicher ein schönes Haus, da bin ich sicher, das dürfen wir auch haben. Gott gönnt uns ja was. Wir dürfen schöne Dinge haben, wir dürfen schöne Häuser haben, schöne Autos fahren, uns gut kleiden. Das dürfen wir alles. Es ist ja, das Reich Gottes ist großzügig. Und dieser Rick Warren hat, nachdem er so viel verdient hat, sein Gehalt der letzten 25 Jahre seiner Gemeinde zurückbezahlt. Und hat dann mehrere Stiftungen gegründet von seinem Geld und nimmt einfach so viel Geld, wie er persönlich braucht. Sicher großzügig, glaube ich schon, weil Gott ist großzügig, er muss jetzt nicht am Hungertuch nagen. Aber Gott gebraucht das. Er kann jetzt ganz viel Geld investieren in das Reich Gottes. Also, es ist gut, auch reich zu sein, auch reich zu werden, wenn wir uns nicht binden lassen an dieses Geld. Dann können wir mehr in das Reich Gottes investieren. Und es ist toll, ins Reich Gottes zu investieren, weil wir dann investieren in den Himmel sozusagen, in das himmlische Konto, wo keine Motten sind und keine Würmer das fressen. Und es ist gut, ins Reich Gottes zu investieren, sozusagen in bleibende Werte. Alles andere vergeht. Wir können nichts mitnehmen. Und wir können sowohl als Arme wie als Reiche an diesen Mammon gebunden sein. Als Arme, indem wir kreisen um das Geld, ständig kommen wir hin, reicht es, kann ich was geben, ist es und so weiter. Und aber als Reiche auch, indem wir es festkrallen, immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dann haben wir schlaflose Nächte wegen der Aktienkurse. Ja. Oder haben schlaflose Nächte, weil wir so viele Brillanten in unseren Häusern haben, dass wir eine Alarmanlage brauchen. Und wir ja eigentlich wissen, so richtig können wir uns doch nicht schützen. Und es macht uns Stress. Also es ist nicht die Frage arm oder reich. Es geht nicht um ein christliches Armutsideal. Ich denke, da geht es um einen angemessenen Lebensstil angesichts unserer Situation in der Welt, dass wir da verantwortungsvoll leben, auch im angesichts all des Elends in dieser Welt. Aber trotzdem, Gott ist kein knauseriger Gott. Er will uns nicht klein halten. Er will uns nicht, er sagt uns das nicht allen, verkauft alles, was ihr habt und gebt es den Armen. Aber er will uns loshaben von diesem Geist des Mammon. Er will Freiheit. Und es hat ganz viel auch mit Lebensqualität zu tun. Wenn wir gebunden sind an den Geist des Mammon, dann versklavt er uns. Das ist fürchterlich. Dann kreisen wir und haben Angst. Und oh. Ja, von was sind wir abhängig? Was bestimmt uns? Wie wir als Christen mit unserem Geld umgehen, zeigt, ob wir wirklich Gott folgen und seinem Reich, ob wir ihm wirklich vertrauen oder doch nicht so ganz. Wie wir als Christen mit unserem Geld umgehen, zeigt, wer oder was unser Schatz ist. Lass uns nochmal auf den ersten Text zurückkommen. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Und jetzt lese ich weiter. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber soll es um das Reich Gottes gehen zuerst und um seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Hier geht es jetzt um unser Sorgen. Wir sollen uns nicht sorgen um unser Leben. Gott wird uns versorgen. So gut sieht ein Leben in Abhängigkeit von Gott aus. Nicht vom ständigen Sorgen und Kreisen ums Geld geprägt, sondern frei, in gewisser Weise sorglos um die eigene Versorgung. Okay, heißt das jetzt, wir können uns in die Sonne legen? Also ich hätte jetzt in Spanien bleiben können, am Strand, und in die Wellen gucken und vielleicht einen Surfkurs machen und die Hände aufhalten und Gott würde mich dann schon versorgen. Könnte man ja denken angesichts dieses Textes. Ich wäre also dort geblieben. Gott hätte meine Rechnung bezahlt vom Ferienhaus. Ihr hättet mich dann irgendwann hier entlassen. Und Gott hätte mich ja versorgt und er hätte mir die gebratenen Tauben frei Haus geliefert. Könnte man ja denken. Ja, ich glaube nicht. Das hätte er wohl nicht gemacht. Gibt ja einen anderen Vers, den schreibt Paulus, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also irgendwann wäre der Geldfluss wohl abgedreht worden. Aber ich glaube, auch darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir Gottes Reich suchen. Also das ist ja hier nicht eine Versorgung für jedermann und jederzeit versprochen, sondern es geht ja tatsächlich um das Reich Gottes. Also es wird denen Versorgung versprochen, die für das Reich Gottes leben. Aber das ist ja auch ein gewisses Investment. Also wenn wir ihm und seinem Reich folgen und die Dinge seines Reiches suchen und ihm vertrauen, müssen wir uns keine Sorgen machen. Sorgen sind also so etwas wie ein Misstrauensvotum gegenüber Jesus. Aber was meint er jetzt mit den Sorgen? Und ich denke, da sind wir uns einig, es gibt Sorgen und Sorgen. Es gibt Fürsorge und wir haben eine Fürsorgepflicht. Solange ich hier angestellt bin, habe ich eine Fürsorgepflicht für die Gemeinde. Wenn ihr Eltern seid, habt ihr eine Fürsorgepflicht für eure Kinder. Jedenfalls solange sie noch unter 18 sind. Und meist auch noch ein bisschen danach. Und da können wir auch was für tun. Für diese Fürsorge. Wir sind zur Fürsorge verpflichtet, für unsere Nächsten. Steht auch in der Bibel. Von daher muss man sie ja immer im Zusammenhang lesen und nicht so einen Vers rausgreifen. Vorsorge. Auch okay. Natürlich können wir vorsorgen. Und es ist gut, wenn wir das tun. Es gibt aber auch Sorgen, die lassen uns nicht schlafen, weil wir da nichts tun können. Keiner von uns hat Einfluss auf die Aktienkurse, glaube ich. Wir haben keinen Einfluss darauf, wie es unserer Verwandtschaft geht. Wir haben keinen Einfluss auf vieles. Und es gibt aber doch dieses Sorgen, was uns schlaflose Nächte bringt. Und es gibt eben auch diese Sorge, die der Geist des Mammon bringt, dieses Kreisen um all das, was wir noch brauchen und was wir uns vielleicht nicht leisten können. Oder eben wirklich die Sorge um den Finanzmarkt oder die Sorge um, keine Ahnung. Geld ist eine Macht. Wenn wir unsere Quelle nicht bei Jesus haben, sondern sie woanders haben, wird uns das Sorgen machen. Paulus sagt in Philipper 4, ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden. Ich weiß, Entbehrungen zu ertragen. Ich kann im Überfluss leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht, in Sattsein und Hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Das ist die Freiheit, die Jesus meint. Paulus hatte Entbehrung und er hatte Fülle. Auch Überfluss, sagt er. Und er konnte beides leben. Das ist Freiheit. Das ist Freiheit. Es mag auch Phasen in eines jeden Leben geben, wo Mangel ist. Ich habe schon Phasen extremen Mangels erlebt in meinem Leben. Und es gibt Phasen, wo wir Überfluss haben. Und Paulus sagt, er könne mit beidem umgehen, mit Entbehrung und mit Überfluss. Und dazu gibt ihm Gott die Kraft. Das ist Freiheit vom Mammon. Er ist nicht an den Mammon gebunden. Die, die vom Geist des Mammon frei sind, können geben, ohne zu berechnen, was ihnen dann fehlt. Sie können ins Reich Gottes investieren und freuen sich daran, was dann im Reich Gottes möglich ist. Sie haben keine Angst mehr, zu kurz zu kommen. Sie können in Überfluss und in Entbehrung leben. Wem dienen wir? Um was kreist unser Denken? Um das, was wir uns kaufen und leisten können. Um die Werbung, um die letzten Sonderangebote und das, was wir noch alles brauchen. Oder um sein Reich. Wie kommen wir in diese Freiheit hinein? Dadurch, dass wir ihn und sein Reich immer besser kennenlernen. Dadurch, dass wir seine Liebe immer mehr in uns aufnehmen und merken, dass wir ihm wirklich vertrauen können. Und durch Geben. Jesus sagt, gebt, dann wird euch gegeben werden. In reichem, vollem und gehäuften und überfließendem Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Es ist so umgedreht im Reich Gottes. Ich habe gelernt, schaff und arbeite und schau, dass du was kriegst, dass du was verdienst, dass du was hast. Und halt es fest. Und Jesus sagt, gib, dann kriegst du. Gib, kriegst du. Gib, dann bekommst du. Reinhard Rehberg, unser Community-Leiter, den ihr ja mittlerweile aus Rehe auch alle kennt, sagt, er reist oft in sehr arme Länder. Und er sagt, eine meiner Hauptbotschaften ist das Geben. Und dann kriege ich erstmal eine Gänsehaut und denke, was, das sind doch so arme Menschen in Pakistan oder in Moldawien, eines der ärmsten Länder Europas oder das ärmste Land Europas. Und er predigt das Geben, sowas Ähnliches, was ich jetzt predige. Und dann sage ich, wie kannst du das machen? Und dann sagt er, ja, dass die sind einfach, weil sie so wenig haben, gebunden daran. Und sie sind deshalb auch in der Abhängigkeit von dem reichen Westen und Norden. Sie sind Opfer. Sie brauchen immer Helfer, die ihnen geben. Sie sind immer abhängig. Und wenn wir ihnen weitergeben, geben, geben, kommen sie da nie raus. Reinhold tut es in Bosnien auch. Jasmin und Hermina habt ihr kennengelernt. Die haben gelernt zu geben. Und sie kommen raus aus dieser Abhängigkeit. Raus aus diesem Kreislauf. Und wenn sie dann erstmal erschrecken, diese armen Leute, fragt Reinhard, gibt es denn noch Ärmere als euch? Sagen, ja, es gibt natürlich noch Ärmere. Okay, dann gebt ihnen. Und dann sagt er, und dann komme ich ein paar Jahre später wieder, und dann fahren sie mit einem sicher alten, aber doch eigenen Auto vor, also Gemeindebus oder so, und sagen, guck mal, das haben wir geschaffen mittlerweile. Wir sind nicht mehr abhängig und sind stolz. Und das fördert ihre Würde. Und dann haben sie etwas selbst geschaffen. Und der Anfang war, dass sie gegeben haben. Freiheit vom Mammon. Wo ist unser Schatz? Wo ist unser Herr? Real, nicht nur in unseren Worten. Wer beherrscht uns? Was wäre Freiheit? glaube, Freiheit wäre, wenn das Geld fließen würde. Wir geben und uns wird gegeben. Wir benutzen das Geld, um davon zu leben und um es zu investieren in sein Reich. Wir sind frei zu geben. Wir halten es nicht fest bei einer Kollektenrede oder wenn über den Zehnten gepredigt wird, sondern wir investieren in sein Reich, sind frei. Und wenn wir Mangel haben zu einer bestimmten Phase unseres Lebens, müssen wir uns dafür nicht schämen, sondern dürfen auch dazu stehen und dann teilen wir. Wenn wir Überfluss haben, können wir umso mehr geben. Und keiner würde an sein Geld festhalten und es festkrallen. Auch in der Gemeinde würde das Geld fließen und wir könnten all das tun, was wir von Gott erkannt haben, zu tun, ohne jedes Mal zu sagen, wenn jemand eine tolle Idee hat, oh Mann, schaffen wir das jetzt? Beim Jubiläum zum Beispiel. Da ist so eine kleine Gruppe, die möchten was basteln für unsere Gäste. Und ich denke als erstes, werde gefragt, können wir das machen? Was kostet denn das? Ich denke, meine Güte, das ist doch unmöglich. Natürlich wollen wir unsere Gäste beschenken. Und dann kostet es 50 Euro. Klar wollen wir das. Aber haben wir das? Und das ist so ärmlich. Das entspricht dem Reich Gottes so wenig. Oder dann möchte jemand zu einer Konferenz fahren und hat das Geld nicht. Und natürlich kostet eine Konferenz Geld. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, wo Kinder viel brauchen und wo das Geld dann nicht da ist. Und was wäre es, wenn es fließen würde und wir könnten in Freiheit geben und großzügig sein? Ich glaube, das wäre Freiheit von Mammon. Ich würde mir wünschen, wenn wir da näher kämen. Und ich möchte jetzt einen Aufruf machen. Ich möchte euch einladen, nach vorne zu kommen, wenn ihr irgendeine Gebundenheit feststellt, irgendeine Unfreiheit und Abhängigkeit vom Geist des Mammon. Ich weiß, dass das jetzt eine heiße Kiste ist und richtig Überwindung kostet, aber gerade das, dass es uns Überwindung kostet und dass es wie ein Tabu ist, über Geld darf man nicht sprechen, dass das schon ein Zeichen ist für den Geist des Mammon. Und es ist eine geistliche Macht und Jesus möchte uns davon befreien. Und ich glaube, dass so ein Schritt nach vorne zu kommen und dazu zu stehen, schon ein Stück der Befreiung ist davon. Und deshalb lade ich euch ein, nach vorne zu kommen. Ich möchte dann ein Gebet beten und jeder kann das dann in seinem Herzen nachbeten, wenn was auf ihn zutrifft oder auch hinzufügen oder weglassen, was eben auf ihn zutrifft. Und möchte einfach beten, dass Gott uns befreit von der Macht des Mammon.